Der Wohlstandsbildner Podcast. Die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Ein gutes, ein erfülltes Jahr 2024 mit vielen Glücksmomenten wünsche ich allen Wohlstandsbildnern und allen, die diesen Podcast hören. Ich grüße euch ganz herzlich mit diesem ersten Podcast im Jahr, in dem es nur um zwei Themen geht. Um so ein kleines wie dem neuen Wohlstandsbildner-Logo, das mit einem Buchstaben allerdings eine ganze Welt kartografieren will. Und es geht um so ein großes Thema wie der Jahresvorschau, die zeigen soll, worauf ich besonders meinen Blick werfe, sowohl als Investor, als Bürger und Steuerzahler und als Mensch. Vor ein paar Monaten habe ich mich für die Überarbeitung des Wohlstandsbildner-Logos entschieden. Es sollte schlanker werden, geradliniger, frischer einfach. Und übrig geblieben ist die Wortbildmarke Wohlstandsbildner in Großbuchstaben mit einem etwas größer gezeichneten W, in dem der rechte Schenkel von diesem W nach oben herausragt, so als Symbol für Entwicklung, Wachstum und Leben. Das W beschreibt dabei bildlich ja sehr schön auch das Schicksal vieler bemühter Geldanleger. So ja auch mein Schicksal noch vor 20 Jahren. Man steigt ein und dann geht es erstmal runter in die Verlustzone. Dann rappelt man sich wieder ungefähr hoch zum Ausgangsniveau, hat Zeit verloren, leider auch kein Wissen gewonnen in den meisten Fällen, probiert also irgendwas Neues und wieder geht der Zacken nach unten. Bis auch dieser Verlust ausgebügelt wurde, alles wieder auf Start und es geht von vorne los. Oder aber es kommt vor dem nächsten Absturz irgendwann die entscheidende Frage, ist Vermögensaufbau eine Aneinanderreihung von Versuch und Irrtum oder kann man dieses Ding mit der Geldvermehrung auch lernen? Mit einem System, mit einer Strategie. Ja, und dann beginnt die Zeit der Wohlstandsbildung. Klarheit hält Einzug, ein Plan schält sich heraus und mit ihm kommt Sicherheit und ein gutes Gefühl ins Spiel. Und damit fällt die W-Linie dann nicht mehr runter, sondern setzt ihren Weg nach oben fort. Potenziell grenzenlos, denn wo die Bildung von Wohlstand endet, bestimmt allein der Investor und vielleicht seine begrenzte Lebenszeit. Meinem Leben gemäß müsste ich locker 4 oder 5 dieser Ws aneinanderreihen, denn ich war ja viele Jahre lang Teilnehmer von diesem Rauf- und Runterspiel namens Zinspolitik, Börse und anderer potenzieller Verlustbringer. Aber heute bin ich dankbar für die Erfahrung, denn beim Himmel, was hätte ich ohne das alles nicht gelernt über Geld? Wen alles hätte ich nicht kennengelernt? Investoren, Emittenten, Strategien, Geschäftsfelder, Länder und ihre ganz eigene Geldmentalität. Und die vielen Wegbegleiter in einer Investorengemeinschaft. Ich persönlich brauchte halt diese vielen Ws, so wie es ausschaut, um zu erfahren, wie ich aus ihnen ausbrechen kann. Was mir am Buchstaben W gefällt, ist aber nicht nur die Auf- und Abdynamik, die in keinem anderen Buchstaben so vortrefflich zum Ausdruck kommt. Dieser sinnlich weiche, vibrierende W-Klang ist auch der Beginn einer langen Reihe von Wörtern, die allesamt viel mit meiner Auffassung von Wohlstandsbildung und, wie ich finde, mit einem guten Leben insgesamt zu tun haben. Also hier mal ein Auszug an Varianten, 29 an der Zahl. Und jeder möge prüfen, ob er diese W-Wörter mit dem Leben als Investor und der Kunst klugen Investierens in Zusammenhang bringen kann. Erstmal natürlich Wohlstand, ja was sonst. Dann aber auch Wahrnehmung. Wachstum, Wissen, Wertschätzung, Wertschöpfung, Werkzeug, Wirtschaft, Wirksamkeit, Wirklichkeit, Wachsamkeit, Weltoffenheit, Wahrscheinlichkeit, Wechselwirkung, Weitsicht, Weltanschauung, Weichenstellung, Win-Win-Situation, Wandel, Weisheit, Wunder, Wagnis, Wille, Wettbewerbsvorteil, Wohlwollen, Wohlbefinden, Weiterentwicklung, Wünsche, Würde. Mensch, da kriegt man ganz trockene Lippen. Klingt aber wunderbar, oder? Das alles steckt für mich in diesem W des neuen Logos. Doch ein W-Wort fehlt noch in dieser Aufzählung. Und dieses W-Wort möchte ich unserem neuen Jahr voranstellen. Als Motto, als Leitlinie, als Wegweiser. Oh, Wegweiser passt auch gut in die Liste. Aber dieses W-Wort, das ich meine, lautet Wahlfreiheit. Wahlfreiheit. Wie oft in dieser Podcast-Reihe haben wir es in den letzten Jahren davon gehabt? Von diesem Genuss der Wahlfreiheit, diesem Element, das mit einem finanziell dauerhaft entspannt, mit einem finanziell autonomen Leben einhergeht. Und ich meine diese Wahlfreiheit jetzt nicht nur bezogen auf das, was ich tun und lassen kann, wenn ich will, und auf das, was ich haben kann, wenn ich will. Nein, die Wahlfreiheit beginnt viel früher und ist viel größer, weil ich auch wählen kann, was ich denke. Es geht darum, dass ich wählen kann, welchen Gedanken ich verfolge und welchen ich fallen lasse, weil er nicht zu mir und meinen Zielen passt. Warum aber meine ich, dass vorrangig finanziell entspannte Menschen wählen können, was sie denken? Auf den ersten Blick können arme Menschen ebenso wie Reiche wählen, was sie denken. Diese Wahlfreiheit, klar, steht grundsätzlich allen zur Verfügung, sofern sie überhaupt wahrnehmen, dass sie denken, was sie denken, und sofern sie wissen, dass sie ihre Gedanken auch steuern können. Das sind dann schon mal gar nicht so viele Menschen, die da übrig bleiben, denn nur wenige machen sich regelmäßig Gedanken über ihre Gedanken. Ja, wie ist es denn? Die meisten lassen sich von ihren seit Jahren und Jahrzehnten eingeübten Gedankenkreisen treiben. Wo wir ja aus vielerlei Studien wissen, dass sich an normalen Tagen in der Dauerflut unserer Gedanken maximal 1-2% wirklich neue Gedanken befinden. Der Rest an Gedanken ist die immer neu aufgekochte Denksuppe von gestern und vorgestern und vorvorgestern. Diese Zeit, die wir gerade wieder durchschritten haben, die Weihnachtszeit sowie der Jahreswechsel, diese sogenannte besinnliche und entspanntere Zeit, ist für viele, auch für mich, eine besondere Einladung, das Hamsterrad der althergebrachten Gedanken zu durchbrechen, mal hinzusitzen, ruhig zu werden und in der inneren Vorausschau auf das kommende Jahr vielleicht mal ein paar Prozent mehr wirklich neue, schöpferische Gedanken zu kreieren. Aber wie ist es denn? Viele nehmen sich auch zwischen den Jahren nicht die Ruhe und Zeit dafür, ihren Gedankenvorrat zu erneuern, weil sie sich freiwillig weiterbewegen in ihrem Hamsterrad. Und wenn das mal nicht der Beruf ist, dann ist es eben das Fitnessstudio, sind es die sonstigen Routinen oder eine endlose Reihe von Verwandtenbesuchen, weil man das ja immer schon so durchgezogen hat. Was für ein Stress auch in eigentlich stressfreien Tagen. Bloß nicht hinsitzen, alleine sein, nach innen schauen, unbewusst nachdenken. Das ist Stress. Stress in einem gehetzten und von Routinen getriebenen Leben, am besten in einem 0815, 9 Stunden am Tag Hamsterradjob, in dem ich mich die meiste Zeit mit Gedanken herumschlagen muss, die ich freiwillig gar keine Lust hätte zu denken. Stress ist der wirkungsvollste Killer bewussten und frei gewählten Denkens. Ja, und jetzt? Was löst auch in dem noch immer scheinbar reichen Deutschland bei immer mehr Menschen immer mehr Stress aus? Geldmangel natürlich. Es gibt viele Stressoren, mit denen wir alle klarkommen müssen, aber wenn unsere Gedanken beherrscht werden, ach was, durchseucht sind von dieser einen Frage, wie kann ich mir das leisten, wie kann ich das bezahlen, von dieser Frage, die tausende Male am Tag in so vielen Köpfen herumgeistert, dann bleibt nicht mehr viel Raum zu reflektieren und zu wählen, welchen Gedanken man folgen will. Denn dieser Denkraum ist komplett besetzt von einem Urbedürfnis, von einem Urinstinkt, der unauslöschlich mit unserem Leben verbunden ist. Und das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist der Instinkt, überleben zu wollen. Erinnere dich dabei, lieber Lauscher, jetzt am Lautsprecher deines Handys, Autos oder deiner Computeranlage. Erinnere dich an die Bedürfnispyramide mit den 5 Ebenen nach dem Psychologen Abraham Maslow. Die 2 untersten Ebenen der grundsätzlichen Bedürfnisse beziehen sich auf unsere körperlichen Bedürfnisse und dann auf unser Bedürfnis nach Sicherheit. Erst wenn diese beiden erfüllt sind, können wir uns um Ebene 3 kümmern, um soziale Bedürfnisse, um ein gutes Miteinander mit unseren Mitmenschen. Und erst wenn auch dieses Bedürfnis, das nach Verbundenheit und Gemeinschaft, wenn das erfüllt ist, erst dann kommen wir zur 4. Ebene, der Individualbedürfnisse. Dort oben erstmalig kann sich ein menschliches Wesen den Luxus erlauben, darüber nachzudenken, was es denken will. Und auf dieser Grundlage ist es dann möglich, ja vielleicht möglich, in die Nähe der letzten und höchsten Bedürfnisebene zu kommen, was nur wenigen Menschen gelingt, wie Abraham Maslow selbst sagt. Das ist die Ebene der Selbstverwirklichung. Und warum es so wenige sind, vermute ich, könnte auch daran liegen, dass die ersten drei Ebenen, körperliches, Sicherheit, soziales, dass diese drei doch ganz schön viel mit Geld zu tun haben. Warum? Weil diese Bedürfnisse in unserer Gesellschaft ausschließlich oder erheblich leichter nun mal mit Geld zu erfüllen sind. Also, schon oft erwähnt, aber jetzt in einer neuen Verkettung von Gedanken, das größte Selbstbestimmungsrecht, das sich finanziell entspannte Menschen leisten können, ist die Freiheit, wählen zu können, was sie denken. Denn ohne ausreichendes Kapital steckst du entweder ständig in einer der drei unteren Ebenen fest oder springst ab und zu auf die vierte Stufe der Individualbedürfnisse, aber fällst regelmäßig runter, wenn das Geldthema wieder in den Vordergrund rückt. So geht es vor allem vielen Selbstständigen und Unternehmern, aber auch Angestellten, sollten sie zum Beispiel plötzlich ihren Job verlieren. Immer gewöhnt, Geld zu haben, aber dann zwischendurch gibt es immer wieder Geldprobleme. Gegen dieses Selbstbestimmungsrecht, wählen zu können, was ich denken will, würde ich alles eintauschen, was es an materiellen Werten gibt. Denn aus ihm heraus entstehen ja erst alle materiellen Werte. Alles von Wert hat schließlich irgendwann mit einem neuen Gedanken angefangen. Der Jahresausblick 2024, was wichtig werden könnte, nicht nur für Investoren. Jeder, der regelmäßig die Zeitung liest, weiß ja, denke ich, um die großen kommenden Themen in diesem Jahr und gute Nachrichtenportale geben zudem ihre eigenen Jahresrück- und Vorausblicke zum Besten, in denen ja alles aufgeführt wird, was gesellschaftlich relevant war oder werden könnte. Und da wird sich also vieles mit meinen eigenen Punkten überschneiden, was aber nichts macht, denn ich will das eine oder andere kommende Ereignis aus meiner subjektiven Investorensicht heraus einordnen. Wer wird amerikanischer Präsident? In diesem Jahr dürfen 4,2 Milliarden Menschen in 76 Ländern wählen. Also das nennt man doch dann mal ein Superwahljahr. Der Elefant im Wahlraum, über den sich schon seit längerem viele den Kopf zerbrechen, das ist die amerikanische Präsidentenwahl im November. Mit einem gesunden Menschenverstand ist es ja echt schwer zu begreifen, dass ein Lügner, Aufwiegler, Aufschneider, Dauerangeklagter, Rechtsextremist und Obernarzis halt ein 77-jähriger Brüllaffe mit viel grobschlächtiger Cleverness, aber geringem Intelligenzquotienten mutmaßlich Präsidentschaftskandidat werden könnte und am Ende sogar zum zweiten Mal Präsident. Die Amerikaner sind dafür einige Überraschungen gut und wir werden mit diesen Überraschungen leben müssen. Sollte Trump gewählt werden, können wir uns in Deutschland, Europa und im Rest der Welt darauf einstellen, dass uns viele unruhige Jahre bevorstehen. Denn die Kosten werden immens sein, die jeder von uns mit seinen Steuern und mit dem einhergehenden Wohlstandsverlust wird schultern müssen, wenn dieser Mann umsetzt, was er umsetzen will. Von Joe Biden habe ich übrigens in vielerlei Hinsicht keine so viel bessere Meinung, denn in seiner America's First Agenda übertrifft der Trump ja noch, obwohl der sie erfunden hat. Biden verkörpert perfekt hinter seiner Gentleman-Maske das Motto des gerade verstorbenen Henry Kissinger. Amerika hat weder Feinde noch Freunde, nur Interessen. Und dennoch bin ich der Meinung der meisten von uns, dass von zwei großen Übeln Joe Biden das Übel wäre mit zu vielen Lebensjahren auf dem Buckel, aber geringfügig weniger Risiken. Viel lieber wäre mir, wenn es denn keine Alternativen gibt, die jetzige Vizepräsidentin Kamala Harris, die weithin unterschätzt wird und von Joe Biden auch so vorgeführt wurde, dass sie wenig, ja wirklich sehr wenig internationale Punkte sammeln konnte. Aber diese Frau ist bei weitem fitter, schneller im Kopf, ausgewogener in der Verteilung ihrer Sympathien und deshalb fairer im Umgang mit allen. Und sie wäre die erste Präsidentin, noch dazu mit hispanischem Hintergrund, also eine den Horizont des Landes erweiternde Erscheinung. Ja, aber was im November nicht ist, kann ja trotzdem noch kommen, wenn Biden zum Beispiel unter der Last einer zweiten Amtszeit altershalber aussteigen sollte und Kamala Harris dann automatisch an der Reihe wäre. Entwicklungsimmobilien in den USA. Aber wer auch immer amerikanischer Präsident wird, sämtlichen wohlstandsbildender Projekten, vornehmlich den Entwicklungsimmobilien, wird es gut gehen. Denn auf die haben Präsidenten kaum einen Einfluss. Wobei Trump als erklärter Immobilienfan vielleicht eher von kleinem Vorteil wäre. Wichtiger ist das Verhalten der Federal Reserve Bank. Und da stehen ja alle Zeichen auf Zinssenkungen. Was uns dann zusätzlich freuen wird, denn dann gibt es auch in der Hochfinanz wieder mehr und schnelleren Handel mit größeren Summen und das erhöht die Exitrate der Projekte. Heißt, es erhöht auch unseren Kontostand. Damit einhergehen dürfte auch eine Stärkung des Dollar und mehr Euro für einen Dollar im Falle eines Umtausches zu bekommen, ist ein schönes Bonbon für die, die den Großteil ihres Portfolios im Dollar notiert haben. Die zwei Supermächte. China. Schauen wir uns generell die zwei Supermächte unserer Gegenwart an. Natürlich wird alle Welt, die sich für Wirtschaft und Geopolitik interessiert, ganz besonders China beobachten. Dafür relevante Fragen sind für mich etwa: Wie wird der Ausbau des Militärs in China vorangetrieben, was nicht nur Taiwanesen interessieren dürfte? Oder wie geht China mit seiner hausgemachten Immobilienkrise um, die den gesamten Wirtschaftssektor herunterzieht? Weltweiten Wirtschaftssektor, bitteschön, wie nie zuvor in den letzten 20 Jahren. Wie energisch wird die One Belt, One Road Entwicklung vorangetrieben, nachdem sich Italien von diesem modernen Seidenstraßenprojekt zurückgezogen hat und immer mehr Länder gegen die Knebelverträge aufbegehren, die China vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst vorlegt. Dass China angesichts seines schrumpfenden Wachstums und der enormen Jugendarbeitslosigkeit in vielen Bereichen umdenken muss, das gilt als sicher. Gefügiger wird China unter Xi Jinping dabei sicher nicht, aber vielleicht, ist zumindest auch meine Hoffnung, etwas entgegenkommender, etwas transparenter und schlicht fairer. Ein erstes Zeichen dafür ist ja die jetzt erlassene Visumfreiheit für 6 Länder, darunter auch Deutschland. Meiner Meinung nach ist die Welt vom Führer der kommunistischen Partei und seinen Entscheidungen jedenfalls noch mehr abhängig als vom amerikanischen Präsidenten. Und es kann uns erschrecken oder faszinieren, dass Xi Jinping absolut kalkuliert gesellschaftliche Unruhen, schrumpfendes Wachstum und Firmeninsolvenzen in Kauf nimmt für diesen einen Faktor, der zu 80% darüber bestimmt, wie sehr sich ein Land weiterentwickelt. Und das ist Technologieführerschaft. USA. Naja, was die USA angeht, will ich hier keine einzelnen Punkte aufzählen. Was die USA machen, ist schlicht in allen Belangen für uns wichtig. Und zwar einmal als Benchmark, die uns zeigt, wo wir als Europa und Deutschland weiter abgehängt werden. Und als Vorreiter, der uns zeigt, in welchen Bereichen wir unbedingt aufholen sollten. Wirklich bedenklich, ja bis bedrohlich, ist die hohe Pro-Kopf-Verschuldungsquote der Amerikaner von $99.200, unfassbar, $100.000 fast. Zum Vergleich, die Pro-Kopf-Verschuldung eines Deutschen bezogen auf die gesamte offizielle Staatsverschuldung beträgt gerade mal $32.180. Also Amerika droht hier womöglich eine Kernschmelze, wie führende Ökonomen befürchten. Und die bezieht sich nämlich auf die Schuldentragfähigkeit bei Anleihen. Und Anleihen stehen schon bei über 5% bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Ab 6% Anleihenzins beginnt sich ein Staat zu zerlegen nach gängigen ökonomischen Gesetzen. Die Europawahlen im Juni 2024. Weniger wichtig, global gesehen, aber für uns als Richtungszeit bedeutend, das ist die Europawahl im Juni. Da wird sich zeigen, wie sehr Europa als Ganzes nach rechts wandert bzw. abwandert. Und das hat dann sicher gehörige Auswirkungen auf das EU-Parlament. Und für den, der die Säulenstrategie nutzt, wird sich da wenig ändern, weil er eh kaum in Europa investiert ist. Und die Regulierungen in Europa sind ja eh schon am Anschlag. Also noch viel schlimmer kann es mit den vielen Rechtsvorschriften nicht mehr kommen, ohne dass unserem Kontinent vollends die Luft zum Atmen genommen würde. Aber das kann sich nicht mal das verkopfte Brüssel erlauben, denke ich. Weiterer Verlauf des Ukraine- und Nahostkriegs. Ja, was die Ukraine angeht, will ich mich hier gar nicht so viel äußern zu diesem menschlichen Drama und zu diesem Konflikt, der die gesamte Weltwirtschaft betrifft. Klar ist, wenn in welcher Weise auch immer der Ukraine-Krieg ein Ende finden könnte, würde die Wirtschaft weltweit aufblühen, auch ganz besonders die deutsche. Unser Bruttoinlandsprodukt würde es auf jeden Fall sofort zu spüren bekommen. Wichtig wird auch sein, wie schnell die NATO-Beitrittsgespräche mit der Ukraine und mit Moldau vorangebracht werden. Geopolitisch sind diese Verhandlungen hochbrisant, wirtschaftlich auch. Und wir erleben hier jedenfalls umwälzende Veränderungen, die alle Generationen nach uns betreffen können. Im Nahostkrieg gibt es meiner Meinung nach keine guten Voraussetzungen für eine baldige Friedenslösung aus mindestens zwei Gründen. Erstens, Amerika ist involviert. Ein Land, das kein Problem mit jahrelangen Kriegen hat, vor allem, wenn es der Krieg andere ist. Und zweitens sind Friedensverhandlungen Stand heute kaum denkbar in einem Konflikt, der seit jeher von einem Faktor bestimmt wird. Der Konflikt, den immer neue Eskalationen aufgehen lässt und gewiss nicht in Lösungen. Und das ist Rache. Einer, der von klein auf mit diesem Bedürfnis nach Rache indoktriniert wurde, der steht an der Spitze der Kriegshandlungen, der Hardliner und Ministerpräsident Israels Benjamin Netanyahu. Und mit ihm, eingehüllt im Schutzmantel Amerikas, ja, da kann alles passieren, aber friedliche Lösungen gehören eher nicht dazu. Ja, eine unrühmliche Rolle in geopolitischen Konflikten und Kriegen aller Art, also auch hier, spielen die Medien. Da würde ich mir mal wirklich eine neutrale, ausgewogene Berichterstattung wünschen, die alle Meinungen berücksichtigt. Ein frommer, geradezu kindlicher Wunsch, ich weiß. Aber unsere Journalisten könnten doch wenigstens mehr über die wahren Friedensaktivitäten berichten, fernab der Scheinwerferpolitik, wie sie von vielen jeden Tag vorangetrieben werden. Auch von Israelis vereint mit Palästinensern, von Ukrainern vereint mit Russen. Ja, aber Energie folgt der Aufmerksamkeit. Doch darauf wird die Öffentlichkeit nicht aufmerksam gemacht. Also bleiben sie weitgehend unbeobachtet, diese wahren Friedensaktivitäten, all diese Bemühungen um gegenseitigen Respekt und um Anerkennung der verschiedenen Bedürfnisse. Was verdient weniger emotional aufgeladen ansonsten unsere Aufmerksamkeit? Lieferkettenprobleme. Wieder haben wir große Lieferkettenprobleme wegen der Angriffe auf Containerschiffe im Roten Meer. Der Panama-Kanal hat zu wenig Wasser und der Suez-Kanal ist zu gefährlich geworden mit den Rebellenangriffen. Das sind, und das betrifft eben uns dann ganz konkret, erhebliche Teuerungsfaktoren. Da hier auch das Land Iran involviert ist, könnte das noch lange ein Problem sein. Dann bin ich vor allem für alle Börsenfans gespannt, wie sich die immer höhere Abhängigkeit aller Indizes gestaltet und damit aller ETFs, und zwar die Abhängigkeit von den Magnificent Seven. Sie dürften jedem bekannt sein, aber nochmals zur Sicherheit, das sind die Konzerne Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla und Nvidia. Diese Konzerne bestimmen, wo es lang geht mit den Kursen. Alles andere an der Börse ist doch, müssen wir ehrlich sein, degradiert worden zu Kleinvieh und Beiwerk. Die Marktmacht dieser wenigen Giganten, die ist so unvorstellbar, dass sich die allermeisten ETFler des immensen Klumpenrisikos bewusst sein müssen. Also wäre ich dort investiert, wäre mir schon arg mulmig. Und dazu kommen die geradezu absurde Überbewertung von Tesla und das Konkurrentenrisiko, das Nvidia hat. Denn die ganze Welt sitzt jetzt an der Entwicklung von Elektronik für künstliche Intelligenz. Ja, und wenn wir es schon von ETFs haben, dann wäre eine Zulassung von Kryptowährungen für ETFs ein, ja, Paukenschlag. Der 10. Januar, also mit Erscheinen dieses Podcasts in 4 Tagen, das ist der Schicksalstag. Da entscheidet die amerikanische Börsenaufsicht, wie es weitergeht. Die Finanzindustrie hätte ein neues Dorf, wenn ETFs für Bitcoins bewilligt werden würden. Die hätte ein neues Dorf, durch das viele Millionen Kleinanleger getrieben werden könnten. Die Finanzmarkttektonik würde das auf jeden Fall neu ordnen mit einem extrem schwankenden Element, das viel Energie frisst und ganz viel von seiner Dezentralisierung einbüßen würde, die ja bisher immer so als Vorteil gepriesen wurde. Künstliche Intelligenz. Natürlich verdient das Thema nochmals eine gesonderte Erwähnung. Wenn man Wissenschaftlern glaubt, dann ist das ja die Technologie, die unser Leben in den nächsten 5 Jahren mehr verändern wird als alles, was die Menschheit bisher erlebt hat. In Europa aber bekommen als erstes die Technokraten das Zepter in die Hand mit der Frage, wie dieses mächtige Instrument reguliert werden kann. Und jetzt, in diesem Fall, bin auch ich für eine schnelle, möglichst rechtssichere und hoffentlich bald weltweite Regulierung, denn egal welchen Vorhersagen von Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen man glauben will, alle sehen in KI schon jetzt das mit Abstand größte Risiko für was? Für nichts weniger als für die Auslöschung der Menschheit. Und das weit vor dem Risiko menschengemachter und natürlicher Pandemien, vor einem Atomkrieg und noch vor Naturkatastrophen einschließlich eines Asteroideneinschlags. Siehe dazu bitte auch den Super Forecasting-Link in den Shownotes. Daher habe ich diese Daten. Das Problem mit der Regulierung ist, sie ist immer eine Bremse im Wettlauf konkurrierender Mächte. 2024 wird zeigen, inwieweit uns die KI-Regulierung zurückwerfen wird, zusätzlich zu unserem Vergleich etwa zu Amerika geringen Investitionsbereitschaft in dieses so wichtige Thema. Denn während Europa ein paar hundert Millionen Euro für die KI-Forschung und Start-up-Szene bereitstellt, investieren allein die großen Tech-Firmen in Amerika 200 Milliarden. So viel wieder zum Thema Klumpenrisiko. Irgendwann dürfte KI als Investitionschance auch eine Rolle in der Wohlstandsbildnerstrategie spielen, ja natürlich, nämlich in der Säule 1 Infrastruktur. Doch 2024 wird das noch Instis vorbehalten sein, weil die Risiken viel zu hoch sind in dem, was sich nicht durchsetzen wird, weil es morgen schlicht schon überholt sein wird. Aber es wird kommen und ich beobachte das genau, vor allem, wenn nicht mehr nur die Rede sein wird von B2B oder B2C, sondern von KI to KI. 2024, das ist das Jahr, in dem wir schon erleben werden, dass sich Bots miteinander unterhalten und antreiben werden. Inflation. Wo wird sie sich einpendeln? Die Federal Reserve hat ja schon angekündigt, dass das Geld wieder billiger werden soll, wenn sie die Zinsen senkt. Tja, dann ist die Frage, wird die EZB nachziehen? Ich glaube nicht, die EZB wird vorsichtig sein, nachdem sie sich ja so kräftig die Finger verbrannt hat am Inflationsgeschehen. Es droht eh wieder zu steigen, dieses Geschehen. Die deutsche Regierung selbst tut ja auch viel dafür. Meine Prognose ist, dass wir besonders in Deutschland noch lange keine offiziellen 2% sehen werden. Die Preise seit Corona bleiben hoch und steigen sogar wieder. Die Selbstverpflichtung jetzt von 45 Euro pro Tonne CO2 spielt eine gewichtige Rolle. Die Migrations- und Rentenpolitik, die keine Reform erfährt. Die Rückkehr der Mehrwertsteuer von 7% auf 19% in der Gastronomie. Ja, und jede Belastung für die eh schon hoch subventionierten Landwirte wird auch auf die Endverbraucher abgewälzt. Eine Wirtschaftsweise hat zu allem Verdruss auch noch vorgeschlagen, es sollte wieder ein Solidaritätszuschlag erhoben werden für den Ukraine-Krieg. Ja, danke, da macht die Inflation einen richtig dicken Hüpfer nach oben. Und dann bleibt sie auch oben. Es ist immer so. Steuererhöhungen, Subventionskürzungen wie Subventionsgenehmigungen, Sparmaßnahmen haben am Ende immer den gleichen Effekt. Wir Endverbraucher bekommen in allen relevanten Wertschöpfungsketten steigende Preise präsentiert. Das wird die Konsumlaune dann weiter dämpfen, was uns ein weiterhin schrumpfendes Bruttoinlandprodukt beschert. Derweil wird das Statistische Bundesamt die Inflationsraten weiterhin schön runterrechnen. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das ist gelebte Praxis. Und mit dieser in sich immer wieder aufs Neue zerstrittenen Regierung, ja, da wird sich an der Wirtschafts- und Preisentwicklung auch wenig ändern. Denn Grüne und SPD, die haben keinen Mut, spürbare wirtschaftsfreundliche Impulse zu setzen. Innenpolitisch ist kein Verständnis vorhanden für den Unterschied zwischen Investition und Konsum. Ja, und außenpolitisch, da haben wir eine Frau Baerbock, die sich gern aufplustert, schon vor ihrem Amt und jetzt auch im Amt, und Muskeln spielen lässt, die sie gar nicht hat. Alles keine guten Voraussetzungen für den Handel innerhalb und außerhalb des Landes und deshalb auch für die Senkung der Inflationsrate. Ausbau der erneuerbaren Energien. Den hätten wir nötiger denn je, jetzt wo die CO2-Bepreisung deutlich ansteigt. Doch der Ausbau hat mit Geld nicht funktioniert. Jetzt wird er ohne Geld oder mit viel weniger Geld noch deutlich weniger voranschreiten. Also auch hier steigende Energiepreise, nicht bei der Großindustrie, aber beim Mittelstand und bei jedem einzelnen Endverbraucher. Interessante Trends, um die kaum einer herumkommen wird. Interessante Trends, die ich beobachte, liegen in der Milliardenbranche der Gesundheits- und Verjüngungstechnologien. Je günstiger die heute schon verfügbaren Anwendungen werden, desto größer ist die Zielgruppe. Und dann sprechen wir von einem Billionenmarkt in dieser Industrie für Gesundheit und Verjüngung. Und damit hat auch der anstehende Durchbruch in der Transplantationstechnologie zu tun. Wenn es möglich sein wird, etwa Organe lange konservieren zu können, um die Leber eines indischen Verkehrstoten nach Deutschland zur Verpflanzung einfliegen zu lassen. Klar, da kommen dann ganz neue, auch ethische Fragen auf uns zu und auch auf jeden Investor, wenn er denn die Chance hätte, für gute Renditen in dieses Geschäft mit der Angst vor dem Tod einsteigen zu können. Und wir wissen ja, dieses Geschäft boomt immer. Auch dazu gehört die extreme Verbilligung in diesem Jahr von Genanalysen, die den tiefsten Blick in den Gesundheitszustand und in die Gesundheitsrisiken eines menschlichen Körpers erlauben. Es wird ja schon vermutet, dass das irgendwann die Krankenkassen bezahlen. Und dann, wann dann mittels der Genschere CRISPR auch am Genom gearbeitet werden darf, das wäre dann der nächste große Durchbruch bei uns hier in der EU, das steht in den Sternen, aber es wird kommen. Was kommt 2024 für die Wohlstandsbildner? Das, was kommt, macht hoffentlich Lust auf mehr Wohlstandsbildung. Natürlich kommen Finanzseminare. Zuvorderst finden auch dieses Jahr die Seminare statt, in Präsenz vor allem in München und Hamburg und eines in Stuttgart. Das Online-Seminar naturgemäß etwas öfter. Neues Format, Online-Webinare zur Einführung in die Säulenstrategie. Ab Februar werde ich auch knapp einstündige Webinare anbieten. Wozu sind die dann? Die sollen konzentriert in die wohlstandsbildende Welt nach institutionellem Vorbild einführen. Die ersten Ausgaben werden live sein, später vielleicht dann per Aufzeichnung, aber Fragen können danach immer gestellt werden. Wenn du, lieber Podcasthörer, also jemandem unsere Arbeit und Strategie empfehlen magst, dann wäre das die jetzt beste Anlaufstelle. Link für das Webinar siehe auf der Website der Wohlstandsbildner und hier in den Shownotes. Aber Achtung, diese Website geht erst Anfang nächster Woche an den Start, also um den 9. Januar herum. Inspektionsreisen für Wohlstandsbildner. Ich selbst plane dieses Jahr 2 bis vielleicht sogar 3 Kontinentalreisen zu machen, unter anderem nach Nordamerika zu einigen unserer Entwicklungsimmobilien. Ein Anlass dafür ist auch ein neues Investment, das wir ab sofort für Fortgeschrittene in Sachen Vermögensaufbau anbieten. Fortgeschritten bedeutet in diesem Fall, die Summe für den Mindesteinstieg ist 6-stellig. Da heute in diesem Podcast die Zeit zu knapp ist dafür, verschiebe ich die Vorstellung dieses kostbaren und enorm lukrativen Bausteins in den Februar-Podcast. Auch interessant für alle, die diese Mindestsumme noch nicht haben, denn mit der richtigen Strategie werden Sie sie irgendwann haben. Nochmal zurück zu den Investorenreisen. Die stehen natürlich allen Wohlstandsbildnern zur Verfügung. Die erste im März ist schon ausgebucht und ich freue mich, dass immer mehr das nicht als Aufwand, sondern als Vergnügen und als finanzielle Bildung betrachten. Neue Investments. An neuen Investments wird es gar nicht so viel geben, denn wir haben ja schon vieles. Aber im Juni wird es eines geben. So ist es zumindest geplant. So ein Investment, das sich gut in eine Club-Deal-Kaskade einfügen würde. Dann bin ich an einer neuen Agrikultur-Wertschöpfungskette dran, in die ich auch schon selbst investiert habe. Aber ob das dann endgültig etwas ist für die Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner, das muss ich noch mit diversen Reisen und Gesprächen mit den Emittenten prüfen. Ich werde berichten, ist doch klar. Ausschüttungen. Die dürfte es ziemlich gesichert geben aus allen Säulen heraus. Aber besonders auf die Rückführung mit erklecklichem Gewinn aus früheren Club-Deals, ja, da freue ich mich besonders drauf, denn das gibt die Gelegenheit zur direkten Überführung des Geldes in 1 bis 2 neue Gelegenheiten, um das Momentum aufrecht zu erhalten. Podcast-Jubiläum. Eine Kleinigkeit und weniger bedeutsam, aber ich finde dann doch etwas erwähnenswert, ist bald der 100. Wohlstandsbildner-Podcast. Da viele von meinen Podcasts gerade in der Anfangszeit länger gehen als eine Stunde, da kommt da richtig viel Wohlstandsbildung zum Hören zusammen. Unter den 50 besten Fortbildungspodcasts in Deutschland befinden wir uns ja schon derzeit auf Platz 18. Link zu diesem Ranking in den Shownotes. Ja, ich bin da zurückgefallen, nämlich von Platz 9 auf 18 und der Grund dafür ist ganz einfach. Damals habe ich einen Podcast pro Woche gemacht, teils noch öfter. Und eine hohe Frequenz wird belohnt. Qualität spielt da ja oft weniger eine Rolle. Einmal im Monat ist allen Ranking-Plattformen zu wenig, daher ist Platz 18, finde ich, allemal aller Ehren wert. Soweit für dieses Jahr unser Überblick und Vorausblick. Wir wandern in eine Zeit hinein, die uns mit immer mehr Umwälzungen, Disruptionen entweder begeistern oder erschrecken wird. Und wer das wie erlebt, das hängt wohl davon ab, wie sehr er für Veränderungen offen ist. Mit der Verlängerung unseres Lebens und mit der unüberschaubaren Zunahme reizvollster technologischer Möglichkeiten, da wird sich jeder von uns entscheiden müssen, wie er mit dieser Art von Fülle umgeht. Wer dem Trend unterliegt, alles mitnehmen und über alles genau Bescheid wissen zu müssen, um ja nichts zu verpassen, ich glaube, der wird schnell einen Arzt für Körper und Psyche brauchen. Die Kunst wird darin liegen, Nein sagen zu können. Und das immer öfter, weil uns das Leben viel mehr anbieten wird, als wir verkraften können. Umso wichtiger ist eine Strategie zu haben. Denn wer die hat, weiß sofort, was er alles nicht will, weil er es nicht braucht, wenn es nicht zu seiner Strategie passt. Er muss dann nämlich gar nicht mehr Nein sagen, weil das vorher die Strategie für ihn getan hat. Das ist ja auch der Wert der Säulenstrategie eines Wohlstandsbildners. Sie ist die Instanz, die vor- und aussortiert, also Ja und Nein sagt. Eben bezogen auf die unendlich vielen Finanzangebote. Eine Strategie jedenfalls mit Aussortierfunktion fürs ganze Leben einzurichten, halte ich für sehr empfehlenswert. Ich habe übrigens so eine Strategie, die so einfach und so effektiv ist wie die Säulenstrategie, aber dazu mehr in einem der kommenden Newsletter und Podcasts in diesem Jahr. Ich freue mich jedenfalls und empfinde es als Privileg, in der jetzigen Zeit leben zu dürfen. Einer Zeit, die eine noch größere Aufbruchsstimmung in sich trägt als die industrielle Revolution vor knapp 250 Jahren. Vielleicht geht es dir ja auch so. Es grüßt dich ganz herzlich und zukunftsgewiss, Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch des inneren Gleichgewichts und der Fähigkeit, Wesentliches und Unwichtiges untereinander unterscheiden zu können.